der MediClean Podcast. Das Thema heute: Multiple Sklerose.
Im Optimalfall möchte man auf lange Sicht den Zustand des Patienten so haben, dass er nichts von seiner Krankheit merkt.
Symptome, Verlauf und Behandlung. Hallo und herzlich willkommen beim MediClean Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Olaf Brinkmann und heute starten wir in eine neue Staffel. Und zwar widmen wir uns den verschiedensten Gesundheitsthemen. Unsere Expertinnen und Experten werden Ihnen helfen, Krankheiten, Verläufe und Behandlungsmöglichkeiten zu verstehen. Heute schauen wir hier in unserer ersten Folge auf die Multiple Sklerose. Etwa 280.000 Menschen in Deutschland leiden daran. Bestimmt haben Sie schon mal gehört, dass die Krankheit entweder in Schüben auftritt oder langsam und schleichend. Was es damit auf sich hat, das wissen meine beiden heutigen Gäste. Es sind Herr Professor Dr. Andreas Bitsch vom MediClean Krankenhaus Plau am See und Herr Dr. Jan Adolfsen vom MediClean Reha-Zentrum Plau am See. Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt sage ich erstmal hallo Herr Professor Dr. Bitsch und hallo Herr Dr. Adolfsen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Bitsch, können Sie bitte uns erstmal möglichst leicht verständlich erklären, was im Körper passiert, wenn jemand an Multipler Sklerose erkrankt ist?
Ja, bei der Multiplen Sklerose kommt es aus bisher noch nicht zu 100% verstandenen Gründen zur Überaktivität des Immunsystems. Weiße Blutkörperchen wandern in das zentrale Nervensystem ein. An verschiedenen Stellen, Rückenmark und Gehirn sind betroffen und richten dort Schäden an.
Was genau haben denn Patientinnen und Patienten, die an Multipler Sklerose erkrankt sind? Welche Symptome tauchen da auf?
Das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo genau diese Entzündung stattfindet. Die findet nämlich nie im gesamten zentralen Nervensystem statt, sondern immer nur an umschriebenen Orten. Mhm. Und diese Orte sind mehr oder weniger vom Zufall abhängig. Es gibt Orte, die sind etwas häufiger betroffen und Orte, die sind eher seltener betroffen. Ein typisches Symptom wäre zum Beispiel ein Schleiersehen auf einem Auge verbunden mit einem Schmerz bei Augenbewegung. Das wäre eine Sehnerventzündung. Es kann aber auch ein Kribbeln sein. Es kann ein Schwächegefühl sein, eine Lähmung. Es kann eine Blasenstörung, eine Gangstörung sein und viele andere Symptome.
Ganz verschiedene Symptome. Ist das eine Erbkrankheit oder wie kommt es zur Erkrankung?
Es ist keine Erbkrankheit im klassischen Sinne, aber es gibt eine erbliche Komponente, wie bei vielen anderen chronischen Krankheiten auch. Das heißt, es gibt über 100 Gene, die zu einem erhöhten Risiko der Entstehung einer Multiplen Sklerose beitragen. Und je nachdem, mit welcher Mischung dieser Gene man auf die Welt kommt, entscheidet sich, wie hoch oder wie niedrig das Risiko ist. Also wenn Sie zum Beispiel einen eineigen Zwilling haben, der Multiple Sklerose hat, dann haben Sie selbst ein Risiko von ungefähr 20%, auch eine Multiple Sklerose zu bekommen.
Und wann beginnt die Krankheit? Trifft das eher jüngere oder trifft das eher ältere Menschen?
Die Krankheit trifft typischerweise Menschen im jungen Erwachsenenalter. Also typisch wäre 25 bis 35. Es kann aber auch selbst bei Kindern zu einer Entstehung dieser Erkrankung kommen und auch dann im höheren Erwachsenenalter.
Und wie wird die Krankheit diagnostiziert?
Die Diagnose der Multiple Sklerose ist im Einzelfall nicht immer ganz einfach, weil es keinen ganz spezifischen, klaren Test gibt, der die Diagnose beweist. Wir setzen da in der Klinik mehr oder weniger Puzzleteile zusammen. Die bestehen aus der Krankengeschichte der Patientin oder des Patienten, aus bestimmten klinischen Befunden, wenn man die Patienten körperlich untersucht, aus Laborbefunden. Da spielt der Liquor, das sogenannte Nervenwasser, was durch eine Lumbalpunktion im Bereich der Lendenwirbelsäule gewonnen wird, eine ganz herausragende Rolle. Und das MRT. Also Bilder von Kopf, vom Gehirn und vom Rückenmark sind extrem wichtig. Und was häufig vielleicht nicht ganz so klar betont wird, der Ausschluss von anderen Erkrankungen. Und daraus ergibt sich dann eine bestimmte Diagnosewahrscheinlichkeit und in der Regel dann auch eine klare Diagnose.
Ich habe es eingangs gesagt, die Multiple Sklerose tritt mitunter in Schüben auf. Was heißt das?
Das ist sogar der häufigste Verlauf einer Multiplen Sklerose so in den ersten 5 bis 10 Jahren der Erkrankung. Schübe entstehen immer dann, wenn an bestimmten Stellen im Gehirn oder Rückenmark Entzündungsherde entstehen. Dann bekommt die Patientin oder der Patient Neurologische Symptome, die entstehen so innerhalb von Stunden oder Tagen, erreichen dann nach einigen Tagen, manchmal nach Wochen, ihr Maximum und flauen dann langsam ab. Zu Beginn der Erkrankung kann das auch komplett sein, dass dann die Symptome ganz verschwunden sind. Aber die Gefahr ist immer, dass ein Symptom für immer bleibt, lebenslang, und damit auch die Lebensqualität reduziert wird. Es gibt ungefähr 10-15% der Patienten, da beginnt die Erkrankung von Anfang an langsam schleichend und es kommt zu einer langsam schleichenden Zunahme der Symptome. Diese Verlaufsform entsteht vor allen Dingen bei Patienten, die nicht gut auf die Therapien ansprechen, auch manchmal im späteren Verlauf der Erkrankung.
Wer sich mit Multipler Sklerose beschäftigt, der stößt schnell auf Abkürzungen wie RRMS, SPMS und PPMS. Es gibt also verschiedene Formen. Wie unterscheiden die sich?
Na, das ist letztlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Die Patienten, die einen rein schubförmigen Verlauf haben, wo also zwischen den Schüben die Symptomatik mehr oder weniger stabil ist, die haben eine sogenannte RRMS, das ist die Relapsing Remitting Multiple Sclerosis im Englischen, also die schubförmig und sich dann wieder zurückbildende Verlaufsform. Dann gibt es die SPMS, die sekundär progrediente Multiple Sklerose. Das ist das, was über Jahre oder nach Jahren des rein schubförmigen Verlaufs entsteht, wo dann zwischen den Schüben die Krankheit langsam schleichend zunimmt. Übrigens ein Krankheitsstadium, was man gerne vermeiden möchte, weil man es dann nicht mehr so gut beeinflussen kann mit medizinischen Maßnahmen. Mhm. Und es gibt den PPMS, die primär progrediente Verlaufsform, wo es von Anfang an langsam schleichend geht.
Mhm. Und wie sieht die Behandlung aus? Was machen Sie? Welche ambulanten Möglichkeiten gibt es und wann muss ein Patient oder eine Patientin mit MS ins Krankenhaus?
Also die Frage, wann eine Patientin oder ein Patient ins Krankenhaus kommt, die entscheidet sich vor allen Dingen nach der Schwere eines Schubes beispielsweise. Mhm. Wir unterscheiden letztlich drei verschiedene Therapiesäulen. Die eine ist die Schubtherapie. Da behandeln wir, wenn ein Patient einen Schub hat, mit Cortison, hochdosiert, intravenös. Das sind Dosen, die man ambulant ungern anwendet. Das macht man meistens stationär. Es gibt aber auch Situationen, wenn man schon weiß, dass ein Patient es gut verträgt, dass man das auch ambulant machen kann. Das dauert so 3-5 Tage. Das ist die Schubtherapie. Mhm. Wenn das nicht reicht mit dem Cortison, kann man auch eine Blutwäsche machen. Das macht man immer stationär. Die zweite Säule ist die symptomatische Therapie. Das heißt, die Therapie der Symptome. Das sind physiotherapeutische, ergotherapeutische, manchmal auch logopädische Maßnahmen. Das sind aber auch manchmal Medikamente, mit denen man bestimmte Symptome versucht zu bessern oder zu lindern. Und das Dritte, das ist tatsächlich so ein bisschen auch das Steckenpferd von mir, was ich in meiner Ambulanz zum Beispiel ausübe. Das ist die krankheitsmodifizierende Therapie, das heißt die Therapie, die an die Wurzeln der Krankheit geht, an deren Ursachen und an deren Mechanismen, wo man versucht, langfristig den Krankheitsverlauf zu verbessern. Und da ist in den letzten 20 Jahren, man kann fast sagen 30 Jahren, ein ganzer Blumenstrauß an verschiedenen Medikamenten entstanden, die eben genau das zum Ziel haben, das Entstehen neuer Krankheitsherde zu vermeiden.
Mhm. Die Multiple Sklerose ist nicht heilbar. Was ist denn das Ziel der Therapie?
Das Ziel der Therapie ist, die bleibenden Symptome so gering wie möglich zu halten. Im Optimalfall möchte man auf lange Sicht den Zustand des Patienten so haben, dass er nichts von seiner Krankheit merkt. Mhm. Oder zumindest nichts, was ihn im täglichen Leben einschränkt. Also am Ende steht über allem der Erhalt einer möglichst guten Lebensqualität.
Mhm. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Bitsch. Herr Dr. Adolfsen, lassen Sie uns bitte mal auf die Reha blicken. Wann genau ist eine Reha sinnvoll, wenn ich MS-Patient bin?
Es gibt eigentlich zwei hauptsächliche Gründe. Das eine ist die Situation, dass eine Frau oder ein Mann die Diagnose frisch bekommen hat, im Krankenhaus war, die Diagnose gestellt bekommen hat. Und dann die stationäre Rehabilitation, für die spreche ich jetzt insbesondere, helfen kann, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, zu lernen, was das heißt, was kann ich tun, Kontakt haben zu anderen MS-Betroffenen und sich einzufinden in diese neue Situation als Patientin oder als Patient. Das kann eine wichtige Aufgabe für die Reha sein. Am Anfang der Erkrankung, zum Glück heutzutage auch später, mögen ja gar nicht so viele schwere Symptome vorhanden sein, die dann in der Reha rehabilitiert werden müssten. Aber das kann ein wichtiger Grund sein, warum jemand auch direkt nach der Diagnose als Anschlussheilbehandlung in die Klinik kommt. Der andere mögliche Grund ist die Situation, dass im Laufe der Erkrankung doch trotz optimaler Therapie Einschränkungen aufgetreten sind, motorische Einschränkungen, sensible Einschränkungen, Gehstrecke, Leistungsfähigkeit, übergroße Erschöpfung, wir nennen das ein Fatigue-Syndrom. Mhm. Und dann kann ein Grund für die Reha einfach sein, dass in der Rehabilitation der gesundheitliche Zustand und auch der funktionelle Zustand verbessert wird und man dadurch wieder besser am Leben oder auch im Beruf zurechtkommt.
Und was passiert in der Reha? Was machen Patientinnen und Patienten in der Reha? Welche Angebote gibt es da?
Das hängt immer davon ab, was gerade die aktuellen Bedürfnisse sind. Die erstere Situation, die ich eben beschrieben habe, heißt, dass dann einfach die Information oder der Austausch auch ganz im Vordergrund steht, dass das in der Reha stattfinden kann, in Form von Seminaren, in Form von Gruppen, wo sich die Patienten gegenseitig kennenlernen oder eben auch Informationen bekommen. Und dann geht es in der Situation oft darum, dass man die Fitness verbessert, dass man den körperlichen Zustand verbessert, dass auch vielleicht bei der Krankheitsverarbeitung unterstützt wird durch psychologische Betreuung. Wenn es eher um Menschen geht, die schon erhebliche Einschränkungen durch die Erkrankung haben, dann geht es vor allem um Physiotherapie, um Ergotherapie, sodass motorische Funktionen verbessert werden, die Mobilität wieder verbessert wird und vielleicht auch gezielt an Fähigkeiten gearbeitet wird, die Menschen im Beruf brauchen.
Wie oft ist so eine Reha möglich?
Da gibt es eine formale Ebene oder Regelung, das ist das Sozialgesetzbuch, in dem der Anspruch auf Rehabilitation geregelt ist. Und dort steht drin, dass ein Anspruch alle 4 Jahre besteht. Die konkrete Praxis ist eine andere. Und zwar ist es so, dass bei Vorliegen einer Multiplen Sklerose als Diagnose, insbesondere wenn es darum geht, die Erwerbsfähigkeit zu sichern und zu erhalten, dann ist ja die Rentenversicherung zuständig als Kostenträger. Und in dieser Situation ist eigentlich Usus, dass Rehabilitationen, egal ob stationär oder ambulant, alle 2 Jahre genehmigt werden.
Sie haben schon gesagt, Sie sprechen für die stationäre Reha. Können Sie vergleichen oder sagen, was sinnvoller ist, eine ambulante Reha oder die stationäre?
Es mag beides für bestimmte Gruppen von Patientinnen und Patienten jeweils sinnvoll sein. Es gibt ja in Deutschland einen starken Trend, dass man sagt, ambulant vor stationär. Also wenn immer eine ambulante Reha möglich sei, dass man dann auch eine ambulante Reha durchführt. Gerade im Bereich der MS-Betroffenen wird das eigentlich unter Rehabilitationsmedizinern etwas anders gesehen. Die Distanzierung vom häuslichen Umfeld, einmal rauszukommen, auch aus der familiären Situation, die ja nicht nur stützend, sondern auch mal belastend sein kann, die normalen Abläufe im gewohnten Alltag, dass man dort einmal rauskommt in eine andere Umgebung und auch vor allem hier entsprechend andere Menschen kennenlernt und sich mit denen austauschen kann, das hat auch eine wichtige eigene Funktion. Und deswegen hat eigentlich die stationäre Reha ihren Platz gut behaupten können, weil das auch den Patientinnen und Patienten so geht, dass sie sagen, eine stationäre Reha bringt mir in vielen Belangen mehr.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie, Herr Professor Dr. Bitsch, arbeiten im Mediclin Krankenhaus Plau am See, Sie, Herr Dr. Adolfsen, im Mediclin Reha-Zentrum in Plau am See und es gibt dort noch das Mediclin MVZ, das medizinische Versorgungszentrum, alles an einem Fleck. Das ist ja super für die Patienten, oder?
Das lässt sich am besten mit einem Fallbeispiel deutlich machen. Nehmen wir mal an, bei uns in der Region bekommt eine junge Frau die Erstdiagnose einer Multiplen Sklerose im medizinischen Versorgungszentrum, wohin sie von ihrer Hausärztin überwiesen wurde. Sie kann dann zunächst mal im medizinischen Versorgungszentrum beraten und untersucht werden und bei Notwendigkeit auch im Krankenhaus am selben Ort aufgenommen werden, wenn zum Beispiel eine Lumbalpunktion notwendig ist oder weitergehende Untersuchungen oder auch bei einem akuten Schub der Multiplen Sklerose. Im Anschluss kann sie dann von dort aus auch in das Rehabilitationszentrum gehen für eine stationäre oder auch für eine ambulante Rehabilitation. Wenn die Rehabilitation vorüber ist, kann die weitere ambulante Versorgung wiederum vor Ort über das medizinische Versorgungszentrum erfolgen. Das heißt, die Behandlungsangebote der verschiedenen Stufen oder auch in den verschiedenen Phasen der Erkrankung sind alle vor Ort verfügbar und können Hand in Hand die Patienten versorgen.
Und alles an einem Ort, da kennt man sich dann auch aus, ein Problem weniger. Was passiert denn nach der Reha? Gibt es auch eine Nachsorge?
Die Nachsorge ist oft sogar besonders wichtig, denn es ist ja eine chronische Erkrankung. Der Behandlungsbedarf und die Notwendigkeit der medizinischen Betreuung bleibt. Deswegen ist die gute Zusammenarbeit auch mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wichtig, entweder hier eben im MVZ am Standort, aber auch mit Praxen in Mecklenburg oder auch in Berlin oder Hamburg, von wo wir auch relativ viele Patienten bekommen. Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen MS-Rehabilitantinnen und Rehabilitanten, die über die deutsche Rentenversicherung bei uns sind, also erwerbsfähig sind, im Berufsleben noch stehen oder jedenfalls nicht berentet sind, und solchen, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen eine Rente bekommen. Die werden dann über die Krankenversicherung finanziert, und insbesondere für die rentenversicherten Patienten gibt es ganz spezielle Nachsorgemöglichkeiten, die eben auch dann über uns als Reha-Ärzte organisiert werden.
Wie genau sehen die aus?
Das nennt sich zum Beispiel IRENA, intensivierte Reha-Nachsorge. Das ist ein Nachsorgeprogramm, was entweder in Präsenz an Standorten, die einen Vertrag haben mit der deutschen Rentenversicherung, durchgeführt wird. Oder es gibt es inzwischen auch als sogenannte Tele-IRENA, das heißt als Angebot, was man am eigenen PC, Laptop oder Mobiltelefon zu Hause durchführen kann. Und das wird betreut auch vom Mediklin-Standort Roter Hügel in Bayreuth, die dort ein Team aufgebaut haben, was eben diese Tele-IRENA auch als Nachsorgemöglichkeit über die DRV ermöglicht. Es gibt noch andere Angebote, Reha-Sport, bestimmte Angebote, wo es eher um ein Gerätetraining geht. Und was auch noch sehr wichtig ist zu klären und auch mit den Betroffenen zu besprechen, ist die sogenannte sozialmedizinische Beurteilung. Das ist auch nicht selten ein eigener Grund für eine stationäre Rehabilitation, dass in der Reha die berufliche Leistungsfähigkeit geprüft werden soll, um zu entscheiden, ob jemand noch voll oder nur teilweise oder gar nicht mehr beruflich leistungsfähig ist.
Wie wichtig sind denn Sport und Ernährung, wenn ich an Multipler Sklerose erkrankt bin?
Früher hat man ja bei der Diagnose MS sofort gesagt, keine Anstrengung mehr, keine Hitze, Ruhe halten, Anstrengung verschlechtert die Multiple Sklerose. Es war üblich, dass MS-Betroffene mit der Diagnosestellung, selbst wenn sie nur minimale Symptome hatten, berentet wurden. Das habe ich noch erlebt vor 25 Jahren, als ich in den Beruf einstieg. Das hat sich fundamental geändert. Wir haben gelernt, dass eine adäquate körperliche Belastung sinnvoll und auch notwendig für MS-Betroffene ist, um Funktionen zu erhalten, um Lebensqualität zu haben, um im Beruf zu bleiben. Das heißt, die richtige körperliche und sportliche Belastung ist praktisch immer empfohlen. Zum Bereich Ernährung gibt es manchmal das Problem, dass Patientinnen und Patienten mit sehr vielen Informationen aus dem Internet kommen, mit nicht immer fachlich gut hinterlegten Meinungen, zum Teil spezielle Diäten, die teuer sind, die sehr aufwendig sind, die einen Verlust an Lebensqualität bedeuten, weil sie sich dadurch manchmal sogar eine Heilung ihrer Erkrankung erhoffen. Und da begegnen wir ihnen hier in der Rehabilitation tatsächlich mit den Ernährungsinformationen, die wissenschaftlich belegt sind. Und das heißt zusammengefasst eigentlich, dass eine gesunde, in Richtung einer mediterranen Diät gehende Ernährung, wie sie auch für andere Situationen empfohlen wird, die beste Ernährung ist, um möglichst gesund zu bleiben.
Vielen Dank, Herr Dr. Adolfsen. Herr Professor Dr. Bitsch, zum Schluss noch die Frage an Sie. Wie kann ich vorbeugen, damit die Krankheit bei mir nicht ausbricht?
Also, es gibt so ein paar Dinge, die man tun kann. Das gilt vielleicht sogar besonders auch für Menschen, die schon MS haben und Nachkommen haben, denen sie vielleicht das Risiko ein bisschen reduzieren wollen. Übergewichtigkeit in Kindheit und Jugend erhöhen das Risiko, eine Multiple Sklerose zu bekommen. Und das Zweite, was das Risiko wohl auch erhöht, ist das Rauchen. Das verschlechtert bei Menschen, die schon MS haben, den Krankheitsverlauf. Es erhöht aber offensichtlich auch das Risiko, selber an MS zu erkranken. Wenn Sie das Risiko ganz doll reduzieren wollen, dann sollten Sie vor dem Erreichen des Jugendalters möglichst an den Äquator ziehen, denn da ist das Risiko vermutlich am allergeringsten, an eine Multiple Sklerose zu bekommen. lässt sich nur manchmal nicht so leicht umsetzen.
Vielleicht sollte man auch noch sagen, man kann natürlich nie eine sichere Vorhersage machen, wie sich das Leben eines Menschen entwickelt, der eine MS bekommt, frisch diagnostiziert bekommt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Therapiemöglichkeiten der multiplen Sklerose erheblich besser geworden sind in den letzten 20, 25 Jahren. Und man muss auch den Schrecken nehmen, dass die Diagnose einer multiplen Sklerose schnell zu einer schweren Behinderung oder zu Schlimmerem noch führt. Es ist keine schöne Diagnose, es ist eine manchmal schwere Erkrankung, aber es ist eben auch eine Krankheit, mit der man leben kann.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Herr Dr. Adolfsen und Herr Professor Dr. Bitsch, Ihnen beiden vielen, vielen lieben Dank für das spannende und informative Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Gerne. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlen Sie unseren Podcast gern weiter. Wenn Sie jemanden kennen, der an einer Krankheit wie beispielsweise Multiple Sklerose leidet, beziehungsweise vorbeugen wollen wir ja alle. Wir werden in den nächsten Folgen auf verschiedene Erkrankungen eingehen. In 2 Wochen geht es zum Beispiel um die Aphasie. Diese Sprachstörung tritt unter anderem bei Patienten nach einem Schlaganfall auf. Wenn Sie die Folge nicht verpassen wollen, dann setzen Sie bitte den Haken und abonnieren Sie uns. Dann werden Sie informiert, wenn eine neue Episode unseres MediClean Podcasts da ist. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Brinkmann.